zwischen Gewalt, Rechtsrock und Kommerz, der Multifunktionär Thorsten Heise. So ist der Titel einer Broschüre, einer Infobroschüre der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen, die am 6. April herausgegeben wird. Und ich habe jetzt den Autor Kai Butler hier am Telefon. Schönen guten Morgen, Kai.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn man sich die Broschüre anguckt, dann sieht man, dass sie sehr ausführlich ist. Die ist über 50 Seiten stark. Man fragt sich, warum wurde jetzt genau über diesen Thüringer Neonazi Thorsten Heise eine so umfangreiche Broschüre herausgegeben, die sich explizit ihm widmet?
Ja, die Broschüre, die jetzt herauskommt, ist eigentlich eine Neuauflage einer Broschüre, die 2012 erschienen ist. Damals hat Thorsten Heise mit seinem Rechtsrock-Event der Eichsfeldtag in Lannefelde begonnen und Mobit, also die mobile Beratung in Thüringen, dachte damals, es wäre eine gute Idee, speziell nochmal die Figur von Thorsten Heise aus diesem Anlass zu beleuchten. Ja, seitdem ist eine Menge Zeit vergangen und Thorsten Heise hat seine Aktivitäten weiter ausgebaut. Und daher kam die Idee auf, die Broschüre gründlich zu überarbeiten und zu erweitern und noch einmal zu veröffentlichen.
Wenn man sich Thorsten Heises Wirken anschaut, dann ist klar, dass er extrem gut vernetzt ist. Und es wird auch irgendwie selbst beim Überfliegen der Broschüre deutlich. Wie gelang es denn Thorsten Heise schon recht früh, also sogar schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, sowohl in Westdeutschland als auch dann aber auch in den neuen Bundesländern in Thüringen, so ein großes Netzwerk um sich herum aufzubauen?
Ich glaube, Thorsten Heise hat es schon immer verstanden, relativ kontinuierlich und konstant an die Spitze von bestimmten Organisationen zu gelangen. Und dabei ist er teilweise auch sehr rabiat gegen Konkurrenten vorgegangen. Das verbindende Glied und damit auch die Netzstelle zu Netzwerken ist vor allem der Bereich Rechtsrock. Da hat Thorsten Heise es schon in den 90ern geschafft, erste Rechtsrock-Konzerte zu veranstalten mit Bands, die in Großbritannien zum Beispiel damals sehr angesagt waren in der Neonazi-Szene, die zu den Bands des Platten-Anna-Netzwerks gehörten. Der hatte es geschafft, nach Deutschland zu holen, hat mit ihm Konzerte veranstaltet und genau diese Kontakte sind die, die er heute noch pflegt. Also er hat es damals schon verstanden, wirklich, wie man heute sagt, ein guter Netzwerker zu sein.
Du hast gerade schon die Rechtsrock-Konzerte angesprochen und auch in der Broschüre wird deutlich, dass er ja auch, wie gesagt, nicht nur sehr früh auch schon quasi mit den Bands genetzwerkt hat, sondern einfach auch den Handel von diversen Tonträgern vorangetrieben hat, eben auch Konzerte veranstaltet hat. Ist es irgendwie relativ früh schon eine kommerzielle Strategie gewesen oder ist es schon sehr früh so gewesen, dass Thorsten Heise eigentlich auch die wichtige Funktion und die wichtige Rolle eben von solchen Events und der Eventisierung von der Ideologie erkannt hat und damit eigentlich auch strategisch agiert hat?
Ich glaube, man kann das eine nicht vom anderen trennen. Also zum Beispiel hat Heise, wie ich eben schon gesagt hatte, da schon relativ früh die ersten großen Nazi-Konzerte veranstaltet. Auf dem Grundstück an seinem Haus in Südniedersachsen war das damals noch. Und diese Konzerte erschienen kurze Zeit darauf als Tonträger bei ihnen in seinem Versand. Live in Nordheim, Volume 1 und so weiter und so fort hießen die. Da sieht man, es wäre nicht denkbar, wenn jemand solche Konzerte veranstaltet, ohne in dieser Ideologie verstrickt und verhaftet zu sein. Also es waren Bands mit Texten, die wirklich widerlich rassistisch und antisemitisch waren. Wenn man solche Konzerte veranstaltet, muss man schon in einer solchen Ideologie verhaftet sein. Die dann aber quasi nochmal aufzuarbeiten und damit Geld zu machen über die Tonträger zeigt, Thorsten Heise hat das schon relativ früh erkannt, welches Potenzial genau diese Sparte Rechtsrock und auch diesen Versand mit Rechtsrock und den Handel mit Rechtsrock, welches Potenzial das hat. Und ich glaube, er hat einfach auf beides gesetzt. Einmal zu sagen, das ist meine Ideologie, das ist meine Gedankenwelt und damit mache ich Geld. Also bis heute, gesagt er, können er und seine Familie von diesem Versandhandel leben. Und das wird schon was heißen.
Heise war ja anfangs vor allen Dingen auch außerparlamentarisch und außerparteilich aktiv, also neben den Rechtsrockkonzerten und so, die er veranstaltet hat und die Tonträger, die er verkauft hat, war er aber auch in Kameradschaften aktiv und hat immer so einen Slogan gepredigt, die Organisation von eben rechten Strukturen ohne Organisation nennen. Dann ist er aber tatsächlich 2004 in die NPD eingetreten. Warum hat er sich denn zu diesem Schritt entschieden, beziehungsweise welche Folgen hatte denn dann auch dieser Schritt?
Ja, man muss, also erst einmal muss man sich vorstellen oder sich vor das Auge holen, die NPD damals war eine andere NPD, als sie heute ist. Die NPD damals war eher so ein biederer Altherrenverein, der auch schon extrem rechte Ideologiefragmente hatte, gar keine Frage. Aber die NPD damals grenzte sich strikt von Kameradschaften und von dieser Skinhead-Szene ab. Also da gab es Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Man konnte nicht in Kameradschaften und in der NPD tätig sein. Das änderte sich erst mit Udo Vogt, der damals sich durchgesetzt hatte als Bundesvorsitzender, der nach und nach diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse wirklich aufgrub und die NPD so auch für die Kameradschaftsszene und für das Skinheads öffnete. Ich glaube, Heise hat früh erkannt, welches Potenzial in dieser Partei liegt. Er kam zwar aus dieser Kameradschaftsszene, also führerloser Widerstand, ne, wie man das so schön sagt, aber er hat relativ früh für, ich Zitat, eine zukunftsorientierte Möglichkeit der Zusammenarbeit in einer zu schaffenden Bewegung der nationalen Opposition, der Volksfront von rechts, geträumt. Und das bot ihm die NPD. Also Vogt hat damals ganz gezielt in Kameradschaftskreisen geworben für die NPD, hat sie geöffnet für die Kameradschaftsszene und hat dazu noch die Personen, also die führenden Köpfe, die mitgemacht haben, belohnt, indem sie Posten im Bundesvorstand gekriegt haben. Thorsten Heise erhielt damals den Posten im Bundesvorstand für die Zusammenarbeit mit den Kameradschaften.
Neben der Öffnung der NPD für die Kameradschaften, gab es denn da auch noch inhaltlich programmatische Veränderungen oder einen Einfluss von Thorsten Heise auf die NPD auf Landes- oder Bundesebene?
Ich glaube, das kann man vor allem, oder das kann man am besten auf kommunaler Ebene betrachten. Thorsten Heise hat es geschafft, 2007 einen eigenen Kreisverband der NPD im Eichsfeld aus der Taufe zu heben. Natürlich mit ihm unter anderem an der Spitze. Und er hat das relativ schnell ausgebaut. Er ist als dann in den Kreistag eingezogen im Landkreis Eichsfeld und hat da schon die Direktive der Thüringer NPD verfolgt. Erst die Kommunalparlamente, dann das Land. Also zu sagen, vor Ort und in den Kommunen ist es wichtig, sich als Kümmerer zu geben. Ne? Also da, wo es auch schwerer fällt, sich abzugrenzen von solchen Neonazis, da müssen wir eingreifen. Auf Landesebene hat Thorsten Heise länger gebraucht, um seinen Einfluss wirklich geltend zu machen. Er hat relativ lange, saß zwar im Vorstand der NPD, aber erst 2017 wurde er wirklich ein Landesvorsitzender der Thüringer NPD. Und selbst eine radikale Partei, wie die NPD sie heute ist, entwickelte sich mit Heise an der Spitze noch mal radikaler. Ich glaube, es ist nach und nach, erst kam die kommunale Arbeit, dann die Landesarbeit und inzwischen ist er ja auch stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD.
Du hast gerade eben ja auch schön herausgearbeitet nochmal, wie wichtig auch die Arbeit vor Ort ist von Thorsten Heise oder für Thorsten Heise. Nun ist es ja so, ich muss da immer so ein bisschen die Parallelen zu Götz Kubitschek ziehen, der ja auch in Schnellroda da seinen Sitz hat, wo er mit seiner Familie lebt, aber auch Veranstaltungen organisiert, immer wieder Gäste einlädt, Vorträge dort hat, also was halt eigentlich wirklich so ein zentraler Ort ist. Und auch bei Thorsten Heise ist es ja so, dass er in Fretterode im Eichsfeld sein Gutshaus Hahnstein hat. Welche Rolle spielt denn sein Wohnsitz in Fretterode für sein Agieren und auch für die rechte, extrem rechte Szene hier in Thüringen und deutschlandweit?
Ja, ich glaube, besonders in Thüringen sollten ja wirklich irgendwie alle inzwischen über diese zentrale Rolle von Immobilien für Neonazis wissen, die in der Hand von Neonazis sind oder zu denen die extrem rechte Szene leichten Zugang hat. ich glaube, aktuelle Beispiele sind ja zum Beispiel hier die Räumlichkeiten der Partei Der Dritte Weg in Erfurt, Kirchheim mit der Konzertscheune, aber auch natürlich Kloster Fefra, wo der Nazi Tommy Frank seine Gaststätte betreibt. Anfangspunkt dieser Strategie, Immobilien zu kaufen, sich anzueignen, war eigentlich ungefähr 2002, als klar war, es ist leichter, Immobilien zu kaufen, sie auszubauen zu Veranstaltungszentren, als ständig, ich sag mal, Schnitzeljagden zu veranstalten, wenn man ein Konzert machen möchte und erst Neonazis durch 2, 3 Kontrollstellen schicken muss. Immobilien sind immer zentrale Punkte. Man kann Veranstaltungen machen, Treffen abhalten, sie anbieten für Treffen und so weiter und so fort. Und das hat genau auch Heise in Fretterode geschafft. Noch dazu sind seine Versandhandel, seine Versände komplett in Fretterode angesiedelt. Und damit hat er eigentlich einen zentralen Punkt geschaffen für seinen kommerziellen Handel, aber auch als Veranstaltungsort, als Treffpunkt.
Gerade Fretterode und sein Anwesen sind ja auch überregional bekannt geworden, als aus Heises Haus heraus im Jahr 2018 2 Journalisten bei ihrer Recherche wirklich brutal attackiert wurden, verfolgt wurden und auch schwer verletzt wurden. Wie ist denn da der aktuelle Stand der juristischen Aufarbeitung, die bei der Staatsanwaltschaft in Mühlhausen derzeit liegt?
Oh, gute Frage. Das Letzte, was da bekannt ist, ist knapp ein Jahr später, nach dem Angriff auf die beiden Journalisten, gab es die Anklage der Staatsanwaltschaft. Das war das letzte Mal, dass man öffentlich von einem neuen Vorgang in diesem ganzen Zusammenhang gehört hat. Seitdem liegt die Anzeige auf Halde. Die Gerichte sind offensichtlich, wie es heißt, überlastet und können diesen Fall nicht konsequent verfolgen. Man kann diesen Angriff auch als versuchtes Tötungsdelikt werten. Das möchte ich mal kurz sagen. Wir haben es hier mit einer Tat zu tun, bei der Menschen hätten sterben können. Aufgrund des Werkzeugs, mit dem angegriffen worden ist, es war ein Messer im Spiel. Die beiden mutmaßlichen Täter, von denen man weiß, bei dem einen handelt es sich um Thorsten Heises Sohn, sind bis heute auf freiem Fuß. Und ich glaube, spätestens dann ist das Zeichen, das an die Neonazi-Szene geht, ein deutliches. Man kann in diesem Land fast Menschen umbringen, ohne dass man dafür strafrechtliche Konsequenzen zu befürchten hat.
Ich wollte gerade auch nochmal sagen, das hat ja auch eine ganz besondere, also über den eigentlichen gewalttätigen Akt hinaus und wirklich die schwere Körperverletzung und die Bedrohung von Menschenleben in dem Moment, wenn da halt einfach aus dem Gebäude heraus eindeutig identifizierbare Personen dabei auch noch fotografiert und gefilmt werden, wie sie mit den Waffen auf die Betroffenen zurennen. Wirkt es ja, also da hat es ja schon also so einen ihr könnt mir gar nichts haben Symbolik irgendwie. Also das finde ich tatsächlich auch sehr bedenklich, wie da umgegangen wird. Ist es irgendwie, ich will jetzt ja nicht sagen, gab es ähnliche Fälle schon mal in der Thüringer Justiz in der Vergangenheit? Ist es irgendwie, oder wie kannst du dir das erklären, dass eigentlich eine so eindeutige Sachlage trotzdem so lange verschleppt wird?
Da müsste ich spekulieren. Also ich führe immer gerne das Beispiel Ballstedt an. Da gab es ja diesen gewalttätigen Übergriff auf die Kirmesgesellschaft aus der Nazi-Szene heraus. Da sind die Täter verurteilt worden, aber seit dem Urteil hat sich nichts getan. Niemand sitzt in Haft. Also die Täter haben Rechtsmittel eingelegt, sind bis heute auf freiem Fuß und wohnen bis heute in einem Dorf zusammen mit den Opfern, die damals brutal zusammengeschlagen worden sind. Ich glaube, bei solchen Strafverfolgungen muss man gucken, wie priorisiert man das. Also nenne ich diese Tat ein versuchtes Tötungsdelikt, dann kann ich auch jemanden in Untersuchungshaft nehmen. Aber ich würde sagen, so wie die Justiz in diesem Fall vorgegangen ist, hat sie scheinbar kein Interesse daran, genau diesen Vorgang auch priorisiert zu verfolgen. Und damit kommt ein Ergebnis, dass 2 mutmaßliche Täter bis heute auf freiem Fuß sind.
Du hast es gerade auch schon im Vergleich zu Ballstedt gezogen. Da sieht man ja dann eben auch nochmal, dass natürlich auf so ländlichen Regionen, in dörflichen Strukturen, das natürlich nochmal ein ganz anderes Wirken und Zusammenwirken hat, wenn da halt eben solche Vorfälle passieren. Wie ist denn das jetzt in Fretterode oder eben in der Region im Eichsfeld? Gibt es denn da irgendwelche zivilgesellschaftlichen Proteste aus dem Ort oder aus der Region heraus gegen das Agieren von Thorsten Heise, der ja da auch wirklich regelmäßig Veranstaltungen betreibt?
Naja, zum Beispiel in Leinefelde, wo Thorsten Heise seit 2007 den Eichsfeldtag veranstaltet, also dieses Rechtsrock-Event, gibt es seit Beginn an Widerstand und Protest dagegen. Jedes Jahr mobilisiert das Bündnis gegen Rechts, also im Eichsfeld, zu Protesten anlässlich des Eichsfeldtages. Man macht Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Natürlich gibt es dort auch Protest aus der Zivilgesellschaft. Aber ich glaube, es ist eher eine Frage im Eichsfeld, wie dieser Protest dort wahrgenommen wird oder wie dieser Protest dort behandelt wird. Also wir wissen bis heute von diversen Vorfällen während dieses Protestes, wo der Protest behindert worden ist von Behörden, mit fadenscheinigen Begründungen Leute festgehalten worden sind. Das hat sich dann im Nachhinein als rechtswidrig erwiesen. Im Eichsfeld Protest auszuüben bis heute ist schon ein dickes Brett, das man da bohren muss, wie man so schön sagt. Ne? Das Eichsfelder Bündnis konstatiert ja auch in der Broschüre, es wäre einfacher, wenn die Behörden ihre Rolle ernster nehmen würden und sich dem rechten Tun ernsthaft auseinandersetzen würden. Ich glaube, das ist für das Eichsfeld, also für eine speziell konservativ geprägte Region, nicht leicht, dort kontinuierlichen Protest auszuüben, und desto fröhlicher, desto mehr hat mich gefreut letztes Jahr, dass das Eichsfelder Bündnis auch den Thüringer Demokratiepreis erhalten hat.
Da auf jeden Fall auch nochmal eine Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit. Neben dem Versand von Tonträgern und anderen Materialien und eben auch der Organisation von diversen Veranstaltungen ist Heise aber eben auch als Publizist und Herausgeber von zahlreichen Medien tätig. Welche Rolle spielt denn auch Heise jetzt so in der extrem rechten Szene als Vordenker und auch so Diskursmacher?
Wir dürfen das nicht verwechseln, wenn wir sagen, Thorsten Heise ist ein Publizist, mit Personen, wie du schon gesagt hast, das Kubitschek. Das ist eine ganz andere Liga als Thorsten Heise. Also Thorsten Heise spielt in einer intellektuellen Strömung in der extrem rechten Szene keine große Rolle. Heise weiß aber, dass er seine Rolle mit mehr als einer 30-jährigen Erfahrung in der Szene, das ist das Pfund, mit dem er wuchert. Also er gibt Bücher heraus, er gibt Zeitschriften heraus, vertreibt sie, und er greift auch immer wieder in Strategiedebatten ein. Also 2018 hat er den sogenannten völkischen Flügel der NPD ausgerufen, um wieder eine Art Sammlungsbewegung zu gründen. Er versucht immer wieder einzugreifen, Entschuldigung, in diese Bewegung, in diese Strategiediskussion, aber das ist bei ihm nie eine längerfristige Strategie, glaube ich jedenfalls. Er weiß aber um seine eigene Rolle, um sein Standing, und das wiederum verschafft ihm den Vorteil, den andere nicht haben, wie zum Beispiel am 1. Mai 2018, als er in Erfurt zu der Neonazi-Aufmarsch mobilisiert hatte und damals wirklich Neonazis aus den verschiedensten Gruppen kamen, die sich sonst eher Anfeinden und Konkurrenten sind. Also das ist ein Vorteil bei Organisationen, bei Strategiedebatten, aber zu sagen, Thorsten Heise spielt eher eine Rolle als Diskursmacher, die sehe ich da überhaupt nicht.
Stichwort Landolf Ladig, da ging es ja aber auch um so verlegerische Tätigkeiten von Thorsten Heise und eben auch, wie Andreas Kemper herausgefunden hat oder auch sehr gut belegen kann mittlerweile, handelt es sich bei Landolf Ladig, einem Autor in einem der Medien von, jetzt wollte ich schon Götz Kubitschek von Thorsten Heise sagen, handelt es sich bei Landolf Ladig um Björn Höcke, die haben immer wieder eine Rolle gespielt in den vergangenen Jahren. Was ist denn jetzt ganz konkret über diese Beziehung zwischen Björn Höcke und Thorsten Heise bekannt? Ich meine, es gibt ja auch eine gewisse geografische Nähe, wenn man sich das anschaut.
Ja, also beide wohnen ja im thüringischen Eichsfeld, Pi mal Daumen, 6 Kilometer voneinander entfernt. da verwundert es nicht, dass sie sich auch kennen. Also beide geben an, sich privat, aber oberflächlich zu kennen, sowohl Thorsten Heise als auch Björn Höcke. Das liegt schon nahe, vor allem wenn man auch Kinder hat im Eichsfeld und sie zum Beispiel in dieselbe Fußballmannschaft gehen oder bei Turnieren gegeneinander antreten. Aber nach Angaben der Wochenzeitung Die Zeit soll Heise Höcke 2008 auch beim Umzug geholfen haben. Und also mir persönlich geht es so, wer schon jemals mehrmals umgezogen ist, weiß, diejenigen, die helfen, sind eher die guten Freunde und nicht derjenige, den man mal oberflächlich kennengelernt hat. Die Zeit hat inzwischen auch Quellen herausgefunden, die eidesstattliche Versicherung abgegeben haben, dass Thorsten Heise ab diesem Zeitpunkt 2008, also dem Umzug von Björn Höcke, mehrmals bei Höcke zu Besuch gewesen sein soll. Er soll da ein- und ausgegangen sein, heißt es. Das heißt, das wäre eine Grundlage dafür, dass 3 Jahre später die Texte von Landolf Ladig in Thorsten Heises Zeitung erscheinen, die, du hast ja schon Andreas Kempe angeführt, durchaus die Handschrift von Björn Höcke tragen können. Zuletzt hat Thorsten Heise letztes Jahr bei der Landtagswahl indirekt auch Wahlkampf für Björn Höcke gemacht. Er hat bei der Landtagswahl auf das Werben um die Erststimme verzichtet und hat dazu aufgerufen, Zweitstimme NPD, Erststimme AfD. In seinem Wahlkreis hieß das Erststimme für Björn Höcke.
Also da ist es Distanzierung irgendwie und Abgrenzung nach rechts außen. Ist da tatsächlich auch gar nicht mehr vorhanden. Vielleicht jetzt nochmal zu den internationalen Netzwerken von Thorsten Heise, eine Gruppe oder ein Neonazi-Netzwerk, was ja jetzt auch in den letzten Wochen vor allen Dingen wieder in den deutschen Medien thematisiert wurde, ist das sogenannte Combat 18-Netzwerk, das ja erst kürzlich verboten wurde. Und auch da ist ja Thorsten Heise international und auch national gut vernetzt. Welche Rolle spielen denn Thorsten Heises Kontakte zu dem jetzt erst kürzlich verbotenen Netzwerk Combat 18?
Das Problematische daran ist, dass man ähnlich bei diesem Kameradschaftsmodell nicht nachweisen kann, wer ist Mitglied bei Combat 18. Es baut ja genau auf diesen führerlosen Widerstand ohne Mitgliedskarteien oder Mitgliederlisten. Es ist aber, wenn man sich die Berichte der Untersuchungsausschüsse zum NSU anguckt, leicht eine klare Antwort auf Thorsten Heises Rolle im Combat 18-Netzwerk zu finden. In den Gutachten der Untersuchungsausschüsse heißt es, Heise sei einer der herausragenden Repräsentanten von Combat 18 in Deutschland. Heise wurde von mehreren Zeugen als die deutsche Kontaktperson, das internationale Netzwerk Combat 18, bezeichnet. Und wenn man sich die Studie des Recherchenetzwerks EXIF anguckt, dann hat Heise alleine 14 Verbindungen zu Personen aus dem 2012 neu gegründeten Combat 18-Netzwerk. Auf seinem Label, auf Thorsten Heises Label, ist auch eigentlich die Combat 18-CD erschienen, Terror Machine von der Band Eudoxy. Darin heißt es, we want our cities clean, this is Terror Machine, this is Combat 18. Das ist so die deutsche Combat 18-Hymne, die ausgerechnet auf Thorsten Heises Label erschienen ist. Und nicht zuletzt war Heise auch beim Neonazi-Aufmarsch 2016 für die Betreuung und die Begleitung eigentlich des Chefs von Combat 18, dem Briten William Browning, zuständig. Ich glaube, das sind schon eine Menge Indizien oder Hinweise, die zeigen, dass Combat 18 ohne Thorsten Heise auch nicht denkbar ist.
Aber hatte denn dieses Verbotsverfahren und die damit verbundenen Razzien im Zuge dieses Netzwerkes Combat 18 auch irgendwelche konkreten Folgen jetzt für Thorsten Heise?
Ja, es fanden ja an dem Tag des Verbotes mehrere Razzien statt. Im Eichsfeld fand keine Razzia statt, bei Thorsten Heise auch nicht. Das lässt schon hellhörig machen, zu sagen, da passiert gar nichts. Also auch Marco Gottschalk, den Sänger von Eudoxy mit ihrer Combat 18-Hymne, hat keinen Besuch der Behörden gekriegt. Auch an ihm sind die Razzien spurlos vorbeigegangen. Da ist bislang unklar, nach welchen Gesichtspunkten eigentlich die Behörden durchsucht haben, beziehungsweise in dem Fall nicht durchsucht haben.
Kai, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für diesen sehr ausführlichen Einblick in das Leben und vor allen Dingen auch Wirken von Thorsten Heise. Die Broschüre zwischen Gewalt, Rechtsrock und Kommerz, der Multifunktionär Thorsten Heise, soll ja am 6. April, das heißt kommenden Montag, veröffentlicht werden. Wie genau kann ich mir denn das vorstellen, wie ihr die Veröffentlichung dann auch veranstaltet, jetzt gerade auch zu Zeiten, wo es halt eben auch keine öffentlichen Veranstaltungen mehr geben kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Daran haben wir vorher nicht gedacht, logischerweise. Ich glaube, also Mobit wird die Broschüre als Printbroschüre veröffentlichen, aber auch als Broschüre online stellen. Und ich hoffe mal, dass, wenn diese ganze Corona-Krise einigermaßen vorbei ist, dass wir dann noch Veranstaltungen dazu machen können. Leider ist Thorsten Heise ja auch kein Thema, was sich gleich morgen erledigt hat. Ich glaube, da muss man auch weiter dranbleiben und über diese Broschüre kann man natürlich auch im Netz diskutieren. Da werden wir uns dann, glaube ich, Gedanken machen über die Formate und wie das am besten dann über die Bühne geht.